Predigttext, den wir für heute ausgewählt haben, ist ein Abschnitt aus dem 14. Kapitel des Markus-Evangeliums. Und wir lesen gemeinsam den Text. Und sie kamen zu einem Garten, nämlich Jesus und seine engsten Freunde. Wir hatten das letzte Abendmahl, je nachdem. Und dann sind sie aufgebrochen nach dem Lobgesang in einen Garten, und hier heißt es jetzt, kamen sie in einem Garten mit dem Namen Gethsemane. Und er sprach zu seinen Jüngern: Setzt euch hierher, bis ich gebetet habe. Und er nahm mit sich Petrus und Jakobus und Johannes und fing an zu zittern und zu zagen und sprach zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wachet. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf die Erde und betete, dass, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge. Und sprach: Aber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und er kam und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: Simon, schläfst du? Vermochtest du nicht eine Stunde zu wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und er ging wieder hin und betete und sprach dieselben Worte. Und kam und fand sie schlafend, denn ihre Augen waren voller Schlaf, und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er kam zum dritten Mal und sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Es ist genug. Die Stunde ist gekommen. Siehe, der Menschensohn wird überantwortet in die Hände der Sünder. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, der mich verrät, ist nahe. O Herr, öffne unser Herz für dein Wort und schenke uns ein Wort für unser Herz. Amen. Immer wieder höre ich das mit der Bibel, das ist doch Legendenbildung. So genau wissen wir das nicht genau. Und wie das mit dem Jesus war, es ist schon lange her. Und wahrscheinlich hat sich das auch immer wieder entfremdet durch Übertragung und hier und da. Und wer weiß, was da reingeschrieben worden ist von denen. Wir wissen, Jesus hat nichts aufgeschrieben. Also haben das später Leute aufgeschrieben, werden sich die Fehler eingeschlichen haben. Woher willst du genau wissen, dass das so passiert ist? Nun, diese Passage, ihr Lieben, ist schon so besonders, weil sie einzigartig ist in der antiken Literatur. Es gibt keine andere Literatur, die ihren Glaubenshelden so schildert. Keine einzige. Wenn die Griechen von einem Helden gesprochen haben, dann ist er stoisch, stark und dann sieht er dem Tod kühn entgegen. So wie Sokrates, wer die Geschichte kennt, der auch den Schierlingsbecher trinken musste. Der wurde sozusagen auch hingerichtet durch Gift, einen Giftbecher, aber der war kühn. Oder wenn man an die Juden denkt, zur damaligen Zeit, die Helden der damaligen Zeit, die Makkabäer, die Aufstände, die Kämpfer, die waren zwar nicht cool wie die Griechen, aber furchtlos. Und sie priesen Gott noch mitten im Sterben. Nichts bei Jesus. Also wenn du punkten wolltest in der damaligen Zeit und hast etwas aufgeschrieben über den du publik machen willst, dann lässt du so eine Passage raus. Versteht ihr, du konntest nicht punkten mit dieser Sachen, weil jeder sagt: Was ist denn das? Warum sollte ich dem folgen? Und es gibt nur einen Grund, warum sie es aufgeschrieben haben, nämlich, dass es so war. Sie sagten: So war es, ich schreibe es auf. Doch nicht nur deswegen ist der Text faszinierend. Es gibt viele wunderschöne Aspekte und auch gewaltige Aspekte, und wir wollen uns eigentlich nur drei anschauen heute, die uns ein Stück weit einen Blick in das Herz von Jesus geben, aber auch darüber hinaus. Nämlich einmal, was ist es, mit dem Jesus hier eigentlich zu tun hat? Was ist das, womit Jesus zu tun hat? Dann, wie hat sich Jesus verhalten? Wie meistert er eine schwierige Wegstrecke? Das ist sie nämlich offensichtlich hier. Und das Dritte, wie ermutigt er uns, wie kann das, was wir hier sehen an ihm, uns die Kraft geben, es genauso zu tun, wie Jesus es gemacht hat. Das sind die drei einfachen Punkte und mehr kriegt ihr von mir auch nicht angezeigt, dann wisst ihr aber, wo wir uns befinden, so zeitlich in etwa. Mit was hat es Jesus hier zu kämpfen? Warum ist das eine spannende Frage? Nun, nicht nur in der Antike ist das einzigartig, wenn ihr mal die Kirchengeschichte entlang geht, wie später Christen gestorben sind, Märtyrer gestorben sind, die aufgrund ihres Glaubens gestorben sind, dann sind sie oft anders gestorben als Jesus. Also hinter der Rankingliste der Top 10 der Märtyrer ist Jesus garantiert nicht dabei. Ja, da gibt es ganz andere Kaliber, die noch sagen, ja, lass das Feuer kommen und so. Echt heldenhafte Kreaturen. Brüder und Schwestern von uns, voller Zuversicht im Sterben. Und jetzt siehst du hier Jesus, den Chef, zitternd, zagend, Angst. Lass doch bitte diesen Kelch an mir vorübergehen. Nun, er fragt sich, was ist denn da los? Was geschieht hier gerade? Also kann es sich wirklich nur um einen physischen Tod handeln? Oder wo hat er davor Angst? Da hatten doch die anderen nicht so eine große Angst. Was sah er? Und denn genau das geschieht hier. Er sieht etwas. Er darf etwas sehen, was sich demnächst in den nächsten Stunden ereignen wird. Er kriegt wie eine Vorausschau. Und die lässt ihn zittern und zagen. Das sind fast noch zu vorsichtige Worte, wie hier in der Luther-Übersetzung heißt, zittern und zagen. Das ist eigentlich das Wort Horror. Und könnt ihr es euch vorstellen, du gehst die Straße entlang, biegst um die Ecke und auf einmal ein lieber Mensch, den du kennst, der dir nahesteht, wird vor deinen Augen zusammengestochen, niedergestochen, umgebracht, hingerichtet. Was empfindest du? Horror. Und so eigentlich ist das, was diese Worte hier ausdrücken, das, was Jesus, er sieht etwas und dieses Gefühl, das bis in Mark und Bein hineingeht, das überfällt ihn. Er kriegt es mit der Angst zu tun, mit Schrecken. Und er betet, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Der Kelch, der steht im Alten Testament in der Bibel immer wieder für ganz konkret für eigentlich Gericht, Handeln Gottes. Ihr müsst diesen Kelch trinken, dann heißt das diese Strafe Gottes tragen, was auch immer. Und er nimmt, glaube ich, nicht einfach nur deswegen diesen Begriff, sondern genau um darauf anzuspielen. Er weiß, worum es geht. Alles macht nur einen Sinn, wenn wir uns vor Augen halten, dass Jesus das, was er demnächst tun wird, nämlich am Kreuz sterben, stellvertretend an unserer Stelle tut. Und er nimmt einen Weg ein, der eigentlich der unsere sein müsste. Und er erfährt Gerichtshandeln Gottes. Wie kann man das verstehen? Nun, wenn Sünde Abkehr von Gott ist und Gott aber das Leben ist, die Kraft ist, dann ist das Abwenden von dem. Und wenn sich dann diese Seite auch noch abwendet und sagt, okay, ich überlasse dich diesem Schicksal, dann ist das ewiger Tod, ewige Verzweiflung. Dann ist das Nichts allen Seins, könntest du sagen. Es ist Zerbruch des Lebens schlechthin. Du löst dich aus der Quelle des Lebens und die Quelle des Lebens selbst entfernt dich von dir, weil du sagst, okay, du hast deine Wahl getroffen, ich lasse dich in Ruhe. Das Schlimmste, was dir geschehen kann, ist, wenn nicht nur du sagst, Gott, ich habe keinen Bock mehr auf dich, sondern wenn Gott sagt, okay, ich gehe. Das hat noch keiner von uns hier erfahren. Und das ist eigentlich Hölle. Das ist die schlimmste Strafe, wenn Gott sagt, dahingegeben, ich gebe dich. Es ist geistliche Dunkelheit. Und die Metaphern, die die Bibel verwendet, mit Feuer und so, das ist nichts im Vergleich zu dem, was eigentlich die Realität dann sein wird. Es ist der Zorn Gottes, der sich darin äußert, dass Gott sagt, okay, ich spreche Gericht, ich überlasse dich dem, ich ziehe dich heran, du willst alleine die Konsequenzen tragen, so trage du sie und stehe gerade. An dieser Stelle nur kurz ein bisschen was, vielleicht auch intellektuell, weil wir immer wieder hadern mit dem Gedanken des Zorn Gottes. Wie kann es sein? Ich kann nicht an einen zornigen Gott glauben, ich glaube an einen Gott, der liebt. Nur zwei kurze Gedanken dazu. Wenn du einen liebenden Gott hast, hast du auch einen zornigen Gott. Es geht nicht das eine oder das andere. Jeder Mensch, der liebt, ist auch zornig. Jede Person, die liebt, ist zornig. Und je mehr du liebst, umso zorniger kannst du werden über das, wenn diesem anderen, nämlich wenn du eine Person liebst, etwas Schlimmes widerfährt. Dann kannst du zornig werden über Ungerechtigkeit. Dann kannst du zornig werden über das Böse. Und wer sich nicht aufregt, der ist nicht liebevoll, sondern gleichgültig. Zorn und Liebe gehören zusammen. Und weil Gott diese Schöpfung liebt und die Menschen liebt, empfindet er Zorn all dem Bösen und alles, was diese Schöpfung und das Böse, was das Leben hier gefährdet. Und vielleicht noch ein Gedanke, und den habe ich neu gelernt. Wenn du keinen zornigen Gott hast, dann weißt du auch nicht um den Wert, den du in Gottes Augen hast. Warum? Nun, ein Gott ohne Zorn braucht kein Kreuz, braucht keine Stellvertretung, braucht keiner, der unter das Gericht Gottes geht. Der sagt, ich liebe dich, ich brauche kein Kreuz, ich brauche auch keine Vergebung, ich bin nicht ärgerlich über Sünde, ich liebe dich einfach. Gut. Aber braucht er kein Kreuz, dann muss er auch nicht selber ans Kreuz gehen. Dann geht er auch nicht einen Weg des Leidens stellvertretend für dich. Dann leidet er nicht so, wie Jesus in diesem Text leidet. Dann ringt er nicht. Dann hat er keine Angst. Dann ist er einfach nur nett und hat dich lieb. Und du kannst ja mal wählen. Auf der einen Seite ein Gott, der sagt, ich mag dich, ich liebe dich. Und auf der anderen Seite der Gott, der sagt, ich liebe dich und ich leide für dich. Ich stehe Angst aus. Ich sterbe für dich. Ja, das ist die andere Seite des zornigen Gottes. Aber nur weil es den Zorn Gottes gibt, gibt es auch diese Liebe, die stellvertretende Seite der Liebe. Wähle selbst. Nur durch den zornigen Gott wissen wir genau, welchen Wert wir haben. Nämlich da ist einer, der sagt, du bist mir so wertvoll, dieser Gott, dass ich selbst deinen Platz einnehme und dass ich sterbe für dich. Dass ich das Liebste gebe, das Wertvollste, mich selbst, mein Sohn. Bei dem anderen ist es immer ein vager Begriff von Liebe. Aber hier ist ein anfassbarer, ganz konkreter Begriff von Liebe, den ihr seht. Doch zweiter Punkt. Jetzt sehen wir ein bisschen, mit was Jesus hier zu kämpfen hatte. Wie meistert er diesen schweren Weg, diese Hölle, die sich vor ihm auftut? Man muss das ja vorstellen, eigentlich ist es eine Notsituation. Er geht da hinein, er geht zum Vater, von dem er immer alle Kraft gegeben hat. Und anstatt sich diesmal der Himmel aufzutun und die Ermutigung, tut sich eigentlich Hölle vor ihm auf, die Abwesenheit Gottes. Sozusagen, das ist der Vorgeschmack. Wie geht er damit um? Generell mit dem Weg, der sich vor ihm aufschlägt, und er weiß jetzt, wird kommen in den nächsten Stunden. Im Prinzip ist die Frage, die sich auch uns immer wieder stellt, nämlich immer dann, wenn deine Sehnsucht, so wie du dir Leben wünschst, und deine Umstände so auseinandergehen, dass ein Graben entsteht. Und je größer der Graben wird, desto größer ist der Schmerz und das Leid. Es fällt es nicht auf, wenn du denkst, oh, so stelle ich mir Leben vor und so lebe ich auch gerade, super. Aber wenn du dir Leben anders vorstellst und dich danach sehnst und dann auf einmal die Umstände dich so führen, der Weg auf einmal so schwierig wird und ab vom Leben führt, dann tut es weh. Die Frage ist, wie gehen wir dann damit um? Und hier haben wir Gott selbst sozusagen, Jesus, wie geht er damit um? Und es gibt unterschiedliche Sachen, die wir wählen. Im Prinzip gibt es zwei Hauptstrategien, die wir Menschen wählen. Nämlich die eine, fernöstliche Religion, auch anderen Sachen, vorhin bei den Griechen hatten wir das, stoisch. Dann hast du deine Gefühle zurückzunehmen. Du hast dich zurückzunehmen. und den Umständen anzupassen. Dann nimm deine Leidenschaften zurück, nimm das, was du gerne dir ersehnst. Nimm dich zurück und geh diesen schwierigen Weg. Unsere westliche Kultur würde anderes antworten. Heute würde sagen, dann zur Hölle mit den Umständen. Dann ist doch egal, für was du dich vorher entschieden hast und den Weg, den du eingeschlagen hast. Lass es dahin. Wichtig ist deine Sehnsucht. Und wichtig ist das, was dich treibt, deine Leidenschaft. Schlag das ein. Wirf deine Entscheidungen, die du getroffen hast, über Bord. Brich deine Ehe, ist ja egal. Oder was auch immer du vorhast. Das ist egal. Hauptsache, es geht dir gut. Das sind die Extreme. Nun, was macht Jesus hier? Das Problem ist, egal ob wir den Weg, die Umstände, versuchen sozusagen die Umstände anzunehmen und uns zurückzustellen, oder wenn wir sagen, wir ändern einfach die Umstände, damit wir unsere Sehnsucht leben können sozusagen, wir gehen in einen völlig neuen Weg rein. Beide Male, diese Ansätze, erkennt nicht den Wert des Leidens. Und Jesus, was er tut, ist ja total gut. Und wir hatten es zuerst vor kurzem in einer Predigt von Ludwig Burgdörfer. Er benennt seine Sehnsucht. Und man merkt, wie er um Leben kämpft. Und er drückt aus, ich will nicht diesen Weg gehen. Und es ist so schwer. Am liebsten würde ich, dass es eine andere Option gibt. Und dann legt er aber diese Sehnsucht und diesen Schmerz in die Hand des Vaters und sagt, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Seht ihr, das ist gewaltig, was hier geschieht. Er bejaht seine Sehnsucht, seine Angst und er legt es, seine ganze Situation in Gottes Hand. Er hält die Liebe zum Vater und sagt, trotzdem vertraue ich dir. Er zwingt nicht sein Herz anders zu fühlen. Er zwingt nicht sein Herz aufhört zu schlagen und seine Sehnsüchte. Das macht er nicht. Sondern er legt es ins Vaters Hand und sagt, du wirst am Ende die tiefsten Sehnsüchte meines Herzens füllen. Ich habe keine Ahnung, wie du das tun wirst. Aber ich lege mich in deine Hand. Ein gewaltiger Entschluss, den er gibt. Vielleicht kurz an dieser Stelle. Jetzt die Frage, ja, was kann uns ermutigen, auch genau es so zu tun? Ich wollte noch kurz was anmerken. Wir Christen sagen das öfters, gib's doch in Gottes Hand, hier und da. Ich habe jetzt erst wieder gemerkt, es gibt einen Riesenunterschied, Leute, zwischen Wissen und Tun. Banale Beispiele. Wenn du weißt, das ist eine gewaltige Reaktion, wenn du an der Notbremse eines Zuges ziehst, ist ein Unterschied dazu, wenn du es tust. Okay, vielleicht nicht das beste Beispiel. Nehmen wir ein heilsames Beispiel. Es ist schon beruhigend zu wissen, ich habe die Kopfschmerztablette in der Tasche. Stimmt. Aber es ist noch ein Unterschied, wenn du sie nimmst. Auch das andere kann schon wirken, so ein bisschen, das stimmt. Aber wenn du sie nimmst, dann denkst du, wow, dann brauchst du gar nicht mehr groß dich selber noch anzustrengen, dann wirkt diese. Mancher weiß ich und denke, ja, das ist was Großes, Gott ist für mich da, hier und da, ja. Aber es ist was anderes, wenn du wirklich wie Jesus auf die Knie gehst, ringst, vor ihm weinst und sagst, es ist ein verdammt schwerer Weg gerade. Und ich habe keine Ahnung, ich will auch nicht raus eigentlich, aber ich weiß auch nicht, wie es weitergeht. Und ich lege es in deine Hand. Ich lege es in deine Hand. Wenn du betest, ereignet sich etwas. Wenn du darum weißt, kann sich auch was ereignen. Es kann dir auch einen gewissen Trost geben. Ja, lasst nicht ab zu beten. Und noch was sehen wir, er betet das mehrmals. Das scheint nicht mal, Freunde, kein Kurz, ich muss noch kurz mit dem Vater reden. Kann weitergehen. Ne? Er hat gerungen. Dreimal wird uns berichtet, dass er immer wieder hin und her geht. Und die Abschnitte scheinen länger gewesen zu sein, weil ein Jünger, selbst ein Petrus, ja, so ein einfacher, so eine Granate, der wird auch seine Zeit gebraucht haben, bis er einschläft. Also ne, das wären keine 5-Minuten-Gebete gewesen sein. Deswegen ermutigt uns dieser Text, diesen Weg zu gehen, es in die Hand des Vaters zu legen, aber auch dran zu bleiben und nicht zu sagen, hier, das ist kein Mechanismus und dann und trotzdem, lasst uns diesen Weg immer wieder suchen. Aber warum? Und das ist die letzte Frage. Was kann uns ermutigen? Und warum kann uns gerade sein Verhalten hier so ermutigen, genau das zu tun? Warum ist eigentlich das so eine kostbare Medizin, dieser Text? Man fragt sich, warum hat Gott Jesus das jetzt schon spüren lassen? Ist euch das mal aufgefallen? Der hat zigmal vorher gesagt, der Menschensohn, ihr Lieben, er wird sterben und auferstehen. Der Menschensohn wird sterben und auferstehen. Wir wissen von 3-mal, dass er es berichtet hat. Vielleicht hat er es noch viel mehr gesagt. Der wusste doch seinen Weg. Was ist denn jetzt sein Problem, gerade jetzt? Nun, weil ihn Gott irgendwas sehen lässt, jetzt schon spüren lässt. Also nicht nur wissen, er selber hat gerade etwas erfahren. Aber warum jetzt? Macht er doch ein paar Stunden später sowieso. Wo ist das Thema? Und, cooler Gedanke, ist es nicht auch ein bisschen riskant? Jetzt pass mal auf. Also wäre doch cleverer, wenn der Vater sagt, ist eine harte Nummer, schwierige Sache, Rettung der Welt steht auf dem Plan. Jetzt kann ich jetzt, ich mache das lieber so, ich lasse den da reinlaufen, ist eine treue Seele, mein Sohn. Und der wird das früh genug mitbekommen, wie hart das ist. Aber dann gibt es keinen Rückzug mehr. Denn genau das ist, was hier geschieht. Er lässt Jesus etwas spüren, wo kein Soldat ist, wo kein Richter ist, kein Feind, vor dem er Stärke zeigen muss. Selbst seine Jünger schlafen ein. Er ist allein. Und jeder von uns weiß, wenn wir allein sind, da sind wir anders noch als vor den anderen. Dann hören sich unsere Bekenntnisse anders an. Und dann kommt so manches zum Vorschein, was sonst nicht zum Vorschein kommt. Wenn du allein bist, dann hast du auch die Wahl, echt zu sein. Hier hat er wohl die Wahl, vielleicht sogar auszusteigen, noch zu gehen. Ist schwierig, wenn die Gegner schon da sind. Klar, da könnte er auch noch einen Rückzieher machen, aber manch Ausleger sagt, er gibt ihn hier den Moment, nicht nur zu sehen, was kommt, sondern sich freiwillig dafür zu entscheiden. Und jetzt überlegt das mal. Er geht diesen Weg, nämlich jetzt, und jetzt kommt das Interessante, ja nicht für sich. Und nicht nur, weil Gott einfach mal sagt, oh, ich habe da eine harte Nummer und da musst du durch. Er geht stellvertretend für uns. Also haltet fest. Er tut es freiwillig, aber er tut es, ja, warum? Aus Liebe zum Vater und aus Liebe zu dir und mir. Denn es ist ja gigantisch. Dieser Text, den wir gerade gelesen haben, zeigt nicht nur das höchste Maß an Gehorsam dem Vater gegenüber und Vertrauen dem Vater im Leid gegenüber, sondern der hält ja nicht nur die Hand des Vaters in dem Moment, in diesem Moment der Hölle und des Schmerzes und der Dunkelheit, sondern im Prinzip als stellvertretender Menschen hält er die Hand zu der ganzen Menschheit und sagt, dich lasse ich los, nicht los, dich lasse ich nicht los, euch lasse ich nicht los, denn wenn ich diese Situation jetzt verlassen würde, würde ich euch verlassen. Dann müsste jeder von uns diesen Weg sozusagen gehen. Dann gibt es keinen Stellvertretender. Er wüsste, wenn ich ausbreche, dann gibt es keinen Retter. Aber indem er aushält, hält er nicht nur die Hand des Vaters, sondern auch unsere Hand, versteht ihr? Und damit er diese Hände zusammenbringen kann. Und wenn du jetzt begreifst, er sieht, was wir noch nie gesehen haben, die Hölle, die Dunkelheit, die Finsternis, die seine Seele noch nie kannte, weil er den Vater immer gesehen hat. Und er wusste, ein Schrecken, ein Grauen erschreckt und er lässt nicht los. Dann begreifst du etwas hier von dem Herz Jesu für dich, der Liebe, die da schlägt. Und dann weißt du, das ist eine Liebe, die dir keine Partnerschaft, die dir keine Familie, noch nicht mal eine Mutter geben kann. Denn all diese Lieben, auch die romantische Liebe, die werden uns einmal verlassen. Aber diese Liebe hält. Und diese Liebe, je mehr wir darüber nachdenken und das ansehen und wirken lassen, kann uns sogar zur Liebe zum Vater befähigen, selbst im Leid. Wisst ihr, dieser Text ist ein Schatz, je mehr wir darüber nachdenken und es sacken lassen. Fühlst du dich von Gott verlassen in deiner Situation? Denkst du manchmal, wo bist du? Es ist falsch, du bist nicht verlassen. Wenn der unter diesen Umständen dich nicht losgelassen hat, dann wird er dich auch nicht unter diesen jetzigen Umständen loslassen. Er war wirklich verlassen von Gott, sodass wir nie, niemals uns verlassen fühlen müssen. Und wenn unser Herz zweifelt, dann lasst uns auf diesen Moment gucken und wissen, wenn er so gebangt hat und doch gehalten hat, dann wird er mich gerade auch halten, selbst wenn ich es nicht spüre. Fühlst du dich schuldig? Weil da was Dunkles in deinem Leben ist. Und vielleicht weiß es niemand oder manche wissen es, ist ja auch egal. Aber du hast das Gefühl, deswegen liegt die Strafe Gottes auf deinem Leben. Deswegen spürst du nicht. Gott hat mich aufgegeben. Wenn er nicht aufgegeben hat, wo er die Hölle vor Augen hatte, da dich nicht losgelassen hat, weil das war ein Anblick in unsere Schuld, in unsere Sünde und ihre Konsequenzen hinein, dann wird er dich doch jetzt nicht losgelassen haben. Wenn er die Hölle, die Schuld aller Menschheit aus seinem Nacken spürt, dann wird er wegen dieser Sünde, und sei sie noch so groß in deinen Augen, nicht loslassen. Der hat da nicht losgelassen, dann lässt er dich jetzt auch nicht los. Dieser Text ist eine Art Medizin für sämtliche Situationen. Und du kannst es in sämtlichen Situationen und Fragen hinein durchdenken. Es ist eine Kostbarkeit. Und die beste Antwort darauf ist eigentlich, niederzufallen, ihn dafür zu ehren, diesem Gott der Niedrigkeit anzuschauen. Und der doch so stark ist. Diesen Moment der Schwäche Gottes und trotzdem der Größe und Stärke seiner Liebe zu uns. Und ihn zu ehren dafür. Und wenn wir aufstehen, werden wir immer mehr sein wie er. Und die Liebe immer mehr stärker werden in unserem Herzen zu ihm. Amen.